Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 2728, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen. In Verbindung damit beraten wir den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP mit der Drucksachennummer 300, Gesetz zur Liberalisierung der Feuerbestattung. Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheit der Vertriebenen und Flüchtlinge. Diese Beschlussempfehlung trägt die Drucksache 3748, Drucksachennummer. Ich weise hin auf den Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksachennummer 3765, Neudruck. Ich weise außerdem hin auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 3768. Außerdem haben wir im Zusammenhang zu betrachten den Änderungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksachennummer 3909, und den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksachennummer 3764. Meine Damen und Herren, die Fraktion der CDU hat eine dritte Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs beantragt. Nach § 81 unserer Geschäftsordnung findet eine dritte Lesung statt, wenn eine Fraktion dies beantragt. Dieser Antrag muss vor Schluss der Beratung der zweiten Lesung schriftlich beim Präsidenten eingereicht werden. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, sodass wir heute über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt in dritter Lesung verabschieden. Der Ihnen vorliegende Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 3764, wird damit bis nach Verabschiedung des Gesetzentwurfs in dritter Lesung zurückgestellt. Nach § 81 Absatz 2 der Geschäftsordnung kann der Landtag zur Vorbereitung der dritten Lesung die Überweisung des Gesetzentwurfs an einen oder mehrere Ausschüsse beschließen. Die CDU-Fraktion hat Rücküberweisung beantragt an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheit der Vertriebenen und Flüchtlinge als den federführenden Ausschuss sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Hierüber haben wir nach der zweiten Lesung also gleich zu entscheiden. Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-Fraktion dem Kollegen Vöge das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als der Gesetzentwurf zum Bestattungsgesetz im Juni hier das Parlament in erster Lesung passierte, war es durchaus eine recht nüchterne Auseinandersetzung. Wir erlebten dann nach der Sommerpause, dass wir eine öffentliche Diskussion bekamen, insbesondere nach der Anhörung, die fast Kulturkampfcharakter hatte. Schuld nach meiner Ansicht war hier insbesondere die CDU, die mit entsprechenden Äußerungen, Presseäußerungen die Stimmung anheizte. Ich denke insbesondere an zwei Bemerkungen. Die CDU sagt, technische Anleitung zur Menschenkörperbeseitigung und kostengünstige Beseitigung der Biomasse Leichnam. Das sind Wortspiele, die aus meiner Sicht wenig Respekt vor der Würde der Toten haben. Es sind Wortspiele, die in dieser Auseinandersetzung keine Rolle spielen sollten. Aber die CDU hatte den Eindruck, jawohl, wir heizen hier ein bisschen den Kulturkampf, wie ich es sehe, an. Um was geht es eigentlich? Es geht ganz nüchtern um eine Zusammenführung unterschiedlicher Gesetze, die wir hier schon lange haben. Gesetze, die letzte größere Gesetzesänderung fand 1934 statt, und zwar im Rahmen der Feuerbestattung. Und hier war es seit langem nötig, unterschiedliche Gesetze, Verordnungen zusammenzuführen und sie auf einen neueren Stand zu bringen. Und einen neueren Stand, der auch beinhaltet, dass wir seit der letzten großen Änderung einen entsprechenden gesellschaftlichen Prozess haben. Wir haben festgestellt, dass wir international sehr unterschiedliche Regelungen in diesen Bereichen haben, wie auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und alles das, was hier bekämpft wird, ist woanders möglich und auch in Ländern, die eine sehr starke, sehr tief verwurzelte christliche Religion haben, wie Italien, Frankreich, Belgien, Niederlanden und vielen anderen Ländern. Es geht in der Auseinandersetzung um die Frage Umgang mit dem Tod, unterschiedliche Bestattungsformen, unterschiedliche Formen der Trauer. Und wir sagen, Trauer unterliegt auch einem gesellschaftlichen Prozess. Der Hintergrund ist sehr unterschiedlich, und das haben wir bei der Anhörung durchaus bemerken dürfen. Es fängt an bei der Totenwürde, bei Fragen von historischen Traditionen, bei Fragen von, wie gehe ich um mit Trauer. Und wir haben hier im Rahmen der Verbändeanhörung sehr unterschiedliche Stellungnahmen, Interessen bekommen von den Kirchen, die aus ihrer ethischen Haltung, historischen Tradition, jüdisch-christlicher Tradition argumentierten, bis hin zur Textilbranche. Und hier soll man durchaus festhalten, dass das hier, dass Bestattung ein sehr lukrativer Markt ist. Wir haben im Jahre 2000 einen Umsatz in der Bundesrepublik Deutschland von 13 Milliarden Euro. Das heißt, hier spielen nicht nur ethische Traditionsgründe eine Rolle, hier spielen durchaus wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Nicht nur, aber auch. Und im Rahmen der kirchlichen Auseinandersetzung haben wir uns sehr stark engagiert, auch seitens der Partei sehr stark engagiert, haben unterschiedliche Erlebnisse gehabt, haben auch unterschiedliche Vorwürfe bekommen. Ich sage deshalb ausdrücklich, aus der Erfahrung mit dem Diskussionsprozess mit den Kirchen, insbesondere mit der evangelischen Kirche, ähnlich wie ich keinen vormundschaftlichen Staat haben will, will ich auch keine vormundschaftliche Kirche. Für mich ist die Selbstbestimmung, auch die Selbstbestimmung von dem, was nach meinem Tode mit mir stattfindet, ein ungeheures hohes Gut, und das lasse ich mir von keinem absprechen. Den Kommunen geht es um die Gebührenhaushalte, und hier gibt es, das muss man auch sagen, eine sehr unterschiedliche Haltung. Es gibt keine einheitliche Haltung der Kommunen. Es gibt einerseits die Haltung des Städtetages, die es unbedingt ablehnen, und es gibt die Haltung des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes, die durchaus in diesen Reformprozess mit einstimmen und sagen, wir haben bestimmte Änderungen, die würden wir, da hätten wir es gern, dass es berücksichtigt wird. Aber insgesamt sind wir der Meinung, dass hier Landesregierung und Koalitionsfraktionen auf den richtigen Weg sind. Das muss man festhalten. Hier gibt es nur eine Haltung des Städtetages. Wir haben die Position der Bürger, die mehr Freiraum auch in diesen Fragen haben wollen. Und wir haben die Position der CDU. Die CDU hat bundesweit zwei Positionen. Und zwar muss man feststellen, die Position dort, wo sie die Macht haben oder an der Macht beteiligt sind, wie in Bayern, Hessen, Brandenburg, Sachsen, Anhalt, Bremen, Saarland, machen sie genau diese Gesetze oder ähnliche Gesetze, wie wir sie hier in Nordrhein-Westfalen vorschlagen. Da kommt Friedwald vor, da kommt Privatisierung vor, da kommen Fragen von Privatisierung der Krematorien vor und so weiter. Und das beschließen sie alles, und da haben sie gar keine Probleme. Bloß hier im Land, wo sie absolut machtlos sind, und nach meiner Ansicht machtlos bleiben sollten, führen Sie eine Diskussion, die zu einer gnadenlosen Verzerrung der Realität hinweist. Und von daher glaube ich, dass der Widerstand, insbesondere der CDU und den Veränderungsprozess, den Sie einbringen wollen, sehr, sehr offen darstellbar ist. Sie wollen im Rahmen eines populistischen, mit Rahmen populistischen Thesen hier eine Veränderung herbeiführen, die aus unserer Sicht nicht sachlich geboten sind. Ich komme zu einzelnen Punkten. A, in Paragraphen 1 sprechen wir uns ausdrücklich aus für die Frage, dass wir Dritte nehmen können, dass wir Dritte beteiligen können, also die Frage der Privatisierung. Und da sagen wir, im Bereich der Friedhöfe kann man das tun, im Bereich der Krematorien kann man das tun und auch in der Frage von Begräbniswäldern kann man das tun. Und wir sagen auch, wenn die Kommunen es wollen, dann bitteschön sollen sie es tun. Gerade die CDU beklagt ausdrücklich, wie sie meinen, die kleinliche Handhabung mit kommunalen Interessen. Wir sagen, wir schreiben es nicht vor, wir geben einen Rahmen ab. In diesem Rahmen sollen sie selbstständig handeln. Wir können nicht sagen, wie die Beschaffenheit des Bodens oder andere Interessen in Bad Salzuflen ist und wie in Duisburg. Wir sind so ein großes Land, dass wir sagen, vor Ort kann im Rahmen der Gebührenordnung, der Friedhofsordnung, Entschuldigung, kann das selbstständig entschieden werden. Wir sagen nicht, ihr müsst, wir sagen, ihr könnt. Und so viel Eigeninteresse und so viel Selbstständigkeit, bitteschön, das können wir doch den Kommunen zubilligen. Und ich glaube, so sieht es auch zumindest die beiden anderen Spitzenverbände, ja, sagen sie, das wollen wir. Und wir sagen, dass auch im Rahmen Aufhebung der Sargpflicht, gibt es unterschiedliche Interessen in unserem Land. Die Situation in Viersen, zum Beispiel im Rahmen der islamischen Bevölkerung und Anteil der islamischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, ist durchaus ganz anders wie in Duisburg, Essen, Dortmund. So, und da muss man vor Ort die Regelung finden, nicht von oben, sondern vor Ort muss man im Rahmen einer selbstständigen Entscheidung diese Regelung finden, dass die Sargpflicht aufgehoben werden kann. Wir sagen nicht, ihr müsst die Sargpflicht aufheben. Wir sagen, vor Ort könnt ihr bitte selbstständig entscheiden. Wir halten das für eine gute Regelung. Und im Rahmen der Diskussion, insbesondere mit den Kirchen, wurde uns auch gefragt, Messekind, ihr habt ja mit den Kirchen diskutiert. Ihr habt gesagt, wir gehen auf sie zu. Was ist denn da das Wichtige? Da sind zwei Punkte insgesamt, zu denen ich gleich komme. Das ist die Frage, da ist die FDP sicherlich nicht gerade von begeistert, dass wir den Passus unter der Schlagzeile Urne nach Hause, dass wir den nicht mit aufnehmen, dass wir ihn verändern wollen. Aus Sicht der Kirchen ist das ein wichtiger Schritt und wir halten den auch schon für einen großen Schritt. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich gerne den Freiraum den Bürgern durchaus lassen, selber zu entscheiden. Aber wir hören auch von den Kommunen, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch von den Kommunen, weil wir die Totenwürde garantieren müssen, müssen wir eventuell ein bürokratisches Moloch schaffen. Wir wollen, sagen wir, keine kommunalen Urnenbeauftragten haben. Das wollen wir nicht. Von daher streichen wir diesen Passus. Wir sagen allerdings, Aushändigung der Totenasche, das ist das, was schon im Feuerbestattungsgesetz vorhanden war. Das wollen wir, das muss möglich sein für Sonderformen. Wir haben die Frage für Frühgeburten entsprechend diskutiert und auch eingefügt, neu definiert. Und ich glaube, dass wir uns da auch in Konsens befinden. Die Frage Sozialbestattung hat durchaus bei uns eine wichtige Rolle gespielt, weil wir auch nicht wollen, dass jemand, der kein Geld hat, der im Rahmen der Sozialbestattung einer Bestattung in Pflicht der Kommunen unterliegt, dass er sozusagen entsorgt wird. Wir sagen, wir können das den Kommunen aber nicht aufzwingen. Wir haben entsprechende Regelungen in § 15 Bundessozialhilfegesetz. Da wird das geregelt. Wir appellieren aber in einem Antrag an die Kommunen, hier entsprechend für eine würdige Bestattung zu sorgen. Die FDP hat die zweite Leichenschau beantragt. Wir glauben, dass im Rahmen der zweiten Leichenschau, dass es nicht nötig ist. Wir müssen dann bei einer Gesamtanzahl von 190.000 Verstorbenen, das war die Zahl aus dem letzten Jahr, sozusagen noch mal 150.000 Mal eine zweite Leichenschau einführen. Das würde zusätzliche Kosten von 4,5 bis 16 Millionen verursachen. Wir wollen das weder den Kommunen noch den Hinterbliebenen auferlegen. Die Erfahrung aus der zweiten Leichenschau sagt auch aus, dass wir hier entsprechend keine Hinweise, keine großartigen, wichtigen Hinweise haben, dass hier entsprechende Verbrechen vorliegen. Deshalb sagen wir, aus unserer Sicht ist dieses Bestattungs- und Friedhofsgesetz eine Brücke zwischen Tradition und Gegenwart und wir werden uns auch auf dieser Brücke bewegen. Wir halten das Gesetz in den Veränderungen für ein gutes Gesetz. Wir halten das nicht für ein Zwangsgesetz, sondern es bietet einen Rahmen für würdige Bestattung, für auch der Möglichkeit, öffentlich zu trauern. Darum haben wir auch für andere Begräbnisformen die öffentliche Zugang durchaus vorgeschrieben, auch dort einen Zugang zur Kirche, dass wir die Öffentlichkeit festgesetzt haben. Wir halten es für ein gutes Gesetz in der Veränderung und wir bleiben bei diesem Gesetz. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Schöge. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Kollege Post.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zunächst das Gesetz in einen gesellschaftlichen Zusammenhang stellen. Wenn ein uns vertrauter Mensch beerdigt wird, wird immer auch ein Teil unseres menschlichen Erlebens und Seins mitbestattet. Wenn wir dann den Friedhof verlassen, so um wieder ins Leben zu gehen, ein Leben, von dem uns nur eine überschaubare Zeit bleibt. Diese Zeit haben wir verantwortlich zu nutzen. Daran erinnern uns auch die Gräber, oder sie sollten es wenigstens. Denn auch die stellen Fragen nach dem Dasein, nach dem Sinn, nach dem Ziel des Lebens. Diesen Fragen weichen wir natürlich unheimlich gern in der heutigen Zeit, und zwar oft viel zu schnell, aus. Ausweichen können wir aber nicht dem eigenen Leben und auch nicht dem Tod, denn Gräber sind Orte, an denen der Mensch seine Ohnmacht und auch seine Hilflosigkeit gegenüber der Endgültigkeit des Todes schmerzhaft erfährt. Dort kann das Bedürfnis nach Trost und Ermutigung zum Leben wachsen. Der Trauernde bedarf der sinnstiftenden Antwort auf viele Fragen, die der Verlust eines geliebten oder geachteten Menschen oder auch die dauerhafte Konfrontation mit dem eigenen Sterben müssen, aufwerfen. Er bekommt auch Hoffnung in der Relativierung der Probleme des eigenen Lebens. Und wir wissen alle, dass Menschen Anlässe, Zeichen, aber auch Orte benötigen, um zur Besinnung und zum Nachdenken zu kommen. Bei der Diskussion des Bestattungsgesetzes dürfen Friedhöfe also nicht nur als Stätten der Bestattung, sondern auch als Orte der Begegnung mit dem Ende des Verstorbenen, aber auch mit dem eigenen Ende betrachtet werden. Es muss also auch weiterhin ein konkreter Ort für Trauer erhalten bleiben. Es muss eine konkrete Begräbnisstätte, ein Grab erhalten bleiben. Nun ist der Staat und die öffentlichen Institutionen, nun sind diese Walter der öffentlichen Daseinsfürsorge. Deshalb müssen die und die allein Träger von Friedhöfen bleiben. Der Beschluss der Regierungskoalition gibt dies nicht mehr sauber her. Ebenso wurde in der Diskussion klar, dass es offensichtlich zwischen den Regierungsparteien und der CDU-Fraktion einen gravierenden Unterschied in der Wertung der Artikel des Grundgesetzes gibt. Sie, Herr Vögel, haben es eben noch einmal bestätigt. Sie sehen die freie Selbstbestimmung und damit die Individualität des Menschen vor der Menschenwürde. Während wir der Meinung sind, dass sich der Mensch nicht selber seiner Würde entheben kann, setzen Sie die Selbstbestimmung, das haben Sie eben selbst gesagt, an die erste Stelle. Das ist nicht ganz verständlich, weil wir wissen alle, dass Artikel 1 die Grundlage dessen ist, was das Grundgesetz uns als Grundwerte mitgibt. Ich zitiere auch, Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung, Herrn Jäger aus der SPD-Fraktion vom 9.11.2000 hier im Hause: Der Friedhofszwang für Urnen verletzt kein Grundrecht, da das Recht Ausnahmen zulässt. Im Übrigen haben die Gerichte deutlich bestätigt, dass Gesichtspunkten wie dem Schutz der Totenruhe und dem sittlichen Empfinden der Vorzug zu geben ist, vor dem Wunsch der freien Beisetzungsart. Wie stimmt das denn jetzt mit der Diskussion in Ihrer Fraktion überein? Da müssten Sie mir noch etwas zu erzählen. Haben Sie, meine Damen und Herren, das vergessen? Ich denke nicht. Oder Sie haben Ihre Meinung geändert. Ja, ich halte es für bedenklich und mit den Grundsätzen der Rücksicht auf das sittliche Empfinden sowie dem Vorrang der Menschenwürde nicht vereinbar, wenn die Asche von Verstorbenen selbst bei deren verbrieften Willenserklärung ausgestreut werden soll. Dies ist mit unserem Begriff von einem würdigen Umgang mit den Toten nicht vereinbar. Sie werden sehr schnell zu der Einsicht kommen, wenn Sie den Toten nicht mehr nur als aus sich existierendes Individuum betrachten, sondern ihn in seiner sozialen Umgebung sehen. Der Mensch kann sich auch dieser Verbindung nicht entheben. Um Ausstreuen nun zu ermöglichen, soll die Möglichkeit eines faktisch privaten Bestattungsbereiches gegeben werden. Dazu ein Zitat aus einer Presseerklärung Ihrer Fraktion vom Herbst vorigen Jahres. Der Gesetzentwurf sieht keine Privatfriedhöfe vor. Friedhofsträger können nach wie vor nur Kommunen und Kirchen sein. Sie können bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf Dritte zurückgreifen. Meine Damen und Herren, Sie haben eben noch einmal gesagt, dass Sie private Friedhöfe wollen. Die Umsetzung des Tuns auf einem Friedhof, das ist das Zurückgreifen auf Private, aber nicht die Privatisierung. Sie haben es ausdrücklich in Ihrer eigenen Presseerklärung gesagt. Die Folgen der jetzigen Fassung dieser Denk- oder Gesetzesvorgabe ist auch eine Marktöffnung der Bestattungsmodalitäten und damit der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist der an Werten gemessen und rechtlich falsche Weg. Ich wage mir nicht vorzustellen, wie der Markt mit einem solchen Bereich bei wirtschaftlichen Problemen umzugehen gedenkt. Wie ist es da mit der Totenwürde? Auch ist nicht abzusehen, wie sich dies auf die Vorhaltepflicht kommunaler Friedhöfe und deren Gebühren auswirkt. Meine Damen und Herren, da haben Sie Antworten nicht gegeben, die Sie gleich hätten mitliefern müssen. Das ist der Weg, dass, ja klar, dann brauchen wir aber so ein Gesetz nicht, Herr Vögel, dann lassen Sie doch die Finger davon. Das ist der Weg zur Betrachtung des Menschen als reines, selbstbestimmtes Individuum und die Vernachlässigung der Verantwortung des Menschen als soziale Natur. Keiner lebt nur sich selbst, keiner ist aus sich selbst entstanden und keiner hat das Recht, nur sich selbst zu sehen. Und Sie setzen dieses Selbstbestimmungsrecht an die erste Stelle. Was schlimm ist allerdings auch, Sie öffnen dabei bei dieser Art der Bestattung auch die Möglichkeit zur möglichst billigen Sozialbestattung. Ohne Trauerfeier. Das ist nicht sozial und einigermaßen unfair. Die Aushändigung der Asche an Hinterbliebene ist nicht hinnehmbar, weil ein Verbleib der Asche kaum kontrollierbar ist. Ich weiß nicht, wie Sie das in der Praxis umsetzen wollen. Damit Sie der Aufgabe des Gesetzgebers unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten gerecht werden, müssten Sie da noch eine Regelung nachschieben. Gar nicht zu fragen, wie in einigen Fällen dann der Transport von Urnen oder Leichenteilen ablaufen soll. Totenwürde wird auch jetzt noch nicht in Ihrem Beschluss definiert, nicht einmal anwendungsorientiert. Also wie Sie sich in der praktischen Umsetzung das vorstellen, das fehlt. Lassen Sie mich aber auch noch kurz auf die Aufhebung des grundsätzlichen Sargzwangs eingehen, den Sie eben angesprochen haben. Durch die Offenhaltung dieses Bereiches wenden Sie sich eigentlich vom Grundsätzlichen zur Ausnahme. Sie bestimmen die Ausnahme zur Regel und die Regel zur Ausnahme. Das ist eine treffliche Werteverschiebung zur Umsetzung, zum Transport der Leichen, zu den näheren technischen Umständen einer solchen Bestattung, sagen Sie auch nichts.
Haben Sie eine Zwischenfrage durch den Kollegen Vöge, der jetzt keinen Zwischenruf, sondern eine Zwischenfrage?
Ja, sicher.
Möchte. Ja, bitte.
Ja, danke. Herr Kollege, kennen Sie das Schreiben vom Landkreistag von Städte- und Gemeindebund vom 6. Mai zu diesem Problem? Und da schreibt der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund: Ungeachtet dessen erlauben wir uns ergänzend den Hinweis, dass wir ausdrücklich Aufnahme der Sargpflicht in dem Wortlaut des Bestattungsgesetzes, wie von der CDU-Fraktion im Landtag beantragt, für nicht notwendig halten. Das heißt, die Kommunen finden es selber nicht notwendig.
Herr Vögel, Sie tun das, was Sie in dem ganzen Gesetzentwurf getan haben. Sie nehmen einen kleinen Ausschnitt aus den Stellungnahmen, die uns zugegangen sind, und geben den Passepartout. Und das ist falsch. Denn umgekehrt haben wir die Stellungnahme des Städtetages, die genau das Gegenteil sagt. Und genau hätten Sie zugehört, könnte ich Ihnen den Rest hier vortragen, denn da komme ich jetzt zu. Sie schieben die Verantwortung damit auf die Kommunen, die haben die Probleme vor Ort, und sagen Sie mir denn mal, wofür Sie denn überhaupt sowas in einem Gesetz regeln wollen, wenn Sie doch nichts regeln. Das haben Sie nicht geschafft. Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, Sie haben mit diesem Gesetz Werte für meine Begriffe aufgegeben, die für sehr viele Menschen unverzichtbar sind. Sie lassen private Friedhöfe zu, obwohl sie öffentlich was anderes erklärt haben. Ein besonderes Zeichen Ihrer Einstellung zu so einem sensiblen Gesetz aber war die Vorgehensweise, wie wir sie im Ausschuss erlebt haben. Obwohl Sie 10 Monate Zeit hatten, wurde dem zuständigen Ausschuss einen halben Tag vorher Ihre doch grundlegenden Änderungen, zum Beispiel diese Privatisierungsmöglichkeiten, vorgegeben und die Diskussion binnen einer Stunde durchgezogen, ad absurdum geführt. Eine wirkliche Auseinandersetzung haben Sie gar nicht erst zugelassen. Dies zeigt eigentlich, dass Sie möglicherweise in Ihrer eigenen Fraktion nicht ganz klargekommen sind mit den Werteverschiebungen, die Sie in diesem Gesetz hier vorgeschlagen haben. Das Gesetz zeigt ebenso noch handwerkliche Unzulänglichkeiten. Es ist nicht sauber geregelt. Und da sind Lücken drin. Daher fordern wir mindestens, künftig müssen Bestattungen in der Regel in einem Sarg vorgenommen werden. Ausnahmen sollen für bestimmte Religionsgemeinschaften möglich sein. Urnen mit der Asche Verstorbener müssen noch weiterhin beigesetzt werden. Das Verstreuen von Asche wird abgelehnt. Ebenso wie die Beisetzung und die Ausstreuung in privaten Wäldchen. Ich will den Begriff dieses Franchisers, den Sie da unterstützen, nicht nehmen. Auch künftig dürfen nur Kommunen und öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften Träger von Friedhöfen sein. Sie gewährleisten allein eine angemessene Totenruhe und geben den Angehörigen und Freunden die Möglichkeit, jederzeit am Grab ihres Verstorbenen zu trauern. Und zwar an einem Grab und nicht irgendwo in der Botanik. Es muss ein Nachweis über den Verbleib einer Urne bei Aushändigung an Private erfolgen. Das ist nicht geregelt. Und es muss Mindestanforderungen an die Beisetzungs- und Bestattungsart bei sogenannten Sozialbegräbnissen geben. Dem kommen Sie mit Ihrem Entschließungsantrag aber wirklich in keiner Weise nach. Wir beantragen daher eine dritte Lesung und die Verweisung an den Ausschuss. Danke.
Vielen Dank, Herr Post. Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Romberg.
Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, nicht jeder Gesetzentwurf wird durch langwierige Beratungen besser. Ganz im Gegenteil, häufig werden mutige Reformideen totdiskutiert. Lobbyistendruck wird nachgegeben und bestes Beispiel hierfür ist das heute zu beratende Bestattungsgesetz. Seit der Einbringung unseres Gesetzentwurfs zur Liberalisierung der Feuerbestattung sind über 2,5 Jahre vergangen. Zeit genug für Beratungen, Gespräche, Anhörungen und abschließende Meinungsbildung. Daher können wir die Anliegen der CDU nach weiteren Beratungen nicht ganz nachvollziehen. Die Vorschläge in Ihrem Änderungsantrag sind ebenfalls keine neuen Forderungen. Man könnte denken, Sie wollten ein Gesetz verzögern, mit deren Ergebnis Sie nicht zufrieden sind. Da biete ich Ihnen unsere Solidarität an, liebe Kollegen der CDU. Auch wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ministerin Fischer hatte ursprünglich einen guten, reformfreudigen Gesetzentwurf eingebracht. Im Laufe der Zeit wurde sie zurückgepfiffen von den Grünen, von den Kirchen, schließlich auch aus eigenen Reihen. Was jetzt herausgekommen ist, ist in manchen Punkten deutlich bürokratischer und restriktiver. Wirklich schade. Positive Punkte sind der Wegfall des Sargzwanges und die Möglichkeit zur Errichtung von Aschestreufeldern und Friedwäldern. Diese Neuerungen werden unsere Bestattungskultur nicht grundlegend ändern, wie einige befürchten. Was den zukünftigen Umgang mit Urnen betrifft, wird sich leider gar nichts ändern. Die bürokratischen Hürden im Änderungsantrag von Rot-Grün sind so hoch, dass sie von trauernden Angehörigen schwerlich bewältigt werden können. Sie machen auch wenig Sinn. Bodenrechtliche Unbedenklichkeit wird da gefordert. Verehrte Kollegen von Rot-Grün, ist Ihnen eigentlich klar, was Sie damit trauernden Menschen antun? Sollen Angehörige ein bodenrechtliches Gutachten vorlegen, Bis das erstellt wird, findet keine Beisetzung statt. Was macht dem Boden denn die Bedenken? Das bisschen Asche, was nach der Verbrennung übrig bleibt? Streichen Sie diesen Unsinn aus dem Gesetzentwurf, bevor sich unsere europäischen Nachbarn darüber lustig machen. Typisch deutscher Regelungsbedarf. Daran geht dieses Land zugrunde und dies ist wahrlich kein würdiger Umgang mit Toten. So ein Umgang kann man unserer Ansicht nach auch schwerlich nur staatlich regeln. Hier geht es um Vermittlung von Werten und das geschieht in den Familien. Wenn dieser würdevolle Umgang mit Toten dort nicht erlernt wird, kann man nicht als Ersatz eine staatliche Regelung fordern. In kaum einem Land in Europa gibt es im Bestattungsbereich so einen Regelungswust. Wird denn in den anderen Ländern mit den Verstorbenen schlechter umgegangen? Sicher nicht. Geben Sie dem letzten Willen der Menschen in Nordrhein-Westfalen mehr Achtung, entmündigen Sie die Menschen nicht in diesem sehr sensiblen Bereich. Ein weiterer unzureichender Punkt im vorliegenden Entwurf ist die Kriminalitätsbekämpfung. Gerade die gut ausgeführte Leichenschau ist ein sehr wichtiges Mittel zur Entdeckung von Straftaten. Leider ist die Qualität der Leichenschau oft mangelhaft. Die Ursachen sind zahlreich. Unzureichende Erfahrung von Ärzten beim Durchführen einer Leichenschau, ihre häufig wirtschaftliche Abhängigkeit von den Angehörigen, die nicht selten extrem Druck auf Ärzte ausüben und auch der Druck von Polizeibehörden auf Ärzte, nicht zu viele unklare Todesursachen zu diagnostizieren. Auch kann es nicht richtig sein, dass der behandelnde Arzt gleichzeitig die Todesursache bescheinigt. Wo ist denn da die Kontrolle, liebe Kollegen? Manche erinnern sich an den Hausarzt in England, der in seiner Laufbahn über 100 seiner Patienten tötete. Auch das wäre bei uns nicht aufgefallen. Auch eine fehlerhafte Behandlung fällt selten auf. Soll der Arzt etwa selber zugeben, dass ihm vielleicht ein tödlicher Fehler unterlaufen ist? Rechtsmediziner gehen davon aus, dass jeder zweite Mord erst gar nicht entdeckt wird. Solche Zahlen sind eine Ohrfeige für jeden Rechtsstaat und deshalb sehen wir hier dringend Handlungsbedarf. Daher fordern wir eine unabhängige Leichenschau durch einen Profi. Nur so erreichen wir Rechtssicherheit in diesem Bereich. Denn unsere Aufgabe ist es, Menschen vor Straftaten zu schützen. Wenn jedoch Straftaten nicht entdeckt und damit nicht geahndet werden, besteht kein ausreichender Schutz für Menschen. Wie leicht ist es, einen alten Menschen, der zur Last fällt, zu töten? Da reicht eine Überdosis an Medikamenten und es fällt keinem auf. Der Opa war ja schon alt und ist so lange krank. Immer mehr Menschen versterben aufgrund mangelnder Pflege. Aber es wird nicht entdeckt. Was ist mit den Scheintoten, die immer wieder entdeckt werden? Solche Missstände können wir nicht bestehen lassen. Und sie werden auch vom Richterbund NRW angemahnt. Rot-Grün lehnt eine unabhängige Leichenschau bisher aus Kostengründen ab, obwohl sie sich der Problematik bewusst ist. Wir sprechen die ganze Zeit über Totenwürde. Hier sehe ich die Menschenwürde in Mitleidenschaft gezogen. Es geht um einen Kostenfaktor von rund 5 Millionen Euro im Jahr. Dieser Betrag für mehr Rechtssicherheit und Qualitätsverbesserung unseres Gesundheitssystems, den würden wir gerne zur Verfügung stellen. Das sind originäre Aufgaben im Gegensatz zu vielen merkwürdigen Förderprogrammen von Rot-Grün in diesem Land. Es ist natürlich für eine Regierung unbequem, wenn dadurch eine höhere Mordrate in Nordrhein-Westfalen in den Statistiken erscheint. Morde, die aufgeklärt werden, verurteilt werden und auch bestraft werden müssen. Der Mangel bei Polizei und Justiz würde sich noch mehr bemerkbar machen und Neueinstellungen dort würden noch mehr Geld kosten. Wir Freien Demokraten wollen die alten und pflegebedürftigen Menschen besonders bei unserem Geschichtshintergrund vor pflegerischen Missständen und Gewalt schützen. Und dies ist nicht selten. Eine Studie des Rechtsmediziners Professor Joachim Eidam an 17.000 Leichen kam zu dem Ergebnis, dass jeder siebte Untersuchte vor seinem Tod falsch gepflegt wurde. Bei 1% waren die Verletzungen durch Wundliegen so gravierend, dass sie auch als Todesursache in Betracht kamen. Bei 1%, das sind immerhin 170 Verstorbene. Diese Studie wurde bei Leichen im Rahmen der zweiten Leichenschau zur Feuerbestattung durchgeführt, sonst wären auch diese erschreckenden Zahlen unentdeckt geblieben. Und die Zahl alter Menschen steigt weiter an, noch größere Missstände sind zu befürchten. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, bis zur dritten Lesung diese Problematik noch einmal neu zu überdenken. Wir müssen hier handeln. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Dr. Romberg. Für Bündnis 90 Grüne hat jetzt das Wort Frau Kollegin Steffens.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich muss sagen, Herr Romberg, ich bin über Ihren Redebeitrag, zumindest über den letzten Absatz, auch vor dem Hintergrund, dass ich von Ihnen viel seltsame Äußerungen zu diesem Thema auch erwartet habe. Ich bin darüber entsetzt. Ich bin entsetzt, dass Sie hier pflegende Angehörige darstellen als potenzielle Mörder, die flächendeckend in Nordrhein-Westfalen ihre Angehörigen umbringen. Und ich bin darüber entsetzt, wie Sie hier die Ärzte und Ärztinnen in diesem Land darstellen, dass Sie alle hingehen und den Menschen eine normale Todesbescheinigung ausstellen, obwohl es Mordfälle sind. Ich bin darüber entsetzt und ich schäme mich darüber, dass sowas hier in diesem Parlament vorgetragen wird. Ich erwarte, dass Sie sich bei diesen Vorwürfen bei den Ärzten in diesem Land und bei den pflegenden Angehörigen entschuldigen, weil das ist nicht die Regel. Es mag Einzelfälle geben, in denen das vorkommt, aber das finde ich absolut empörend. Ich möchte trotzdem zu dem Bestattungsgesetz und dem, was im Moment in der Debatte jetzt hier an unterschiedlichen Positionen auch vorgetragen worden ist, eingehen. Herr Post, ich bin mit Ihnen einer Meinung. Und ich glaube, das ist auch die SPD-Fraktion, das wird wahrscheinlich der überwiegende Teil der Abgeordneten sein, einer Meinung, dass es bei Trauer Orte auch geben muss, an denen getrauert werden kann, dass es auch einen Rahmen geben muss für Menschen, wie sie trauern können. Und ich glaube auch, dass die Orte, an denen getrauert werden kann, dass sie getrennt sein müssen vom Alltagsleben. Deswegen haben wir uns ja auch als Grüne vehement dafür eingesetzt, dass wir auch gesagt haben, die Urnen gehören nicht aufs Kaminsims. Da muss ein anderer Ort der Trauer sein. Und das finde ich auch wichtig, dass das in dem Gesetz so umgesetzt wird. Wo ich mit Ihnen nicht einer Meinung bin, ist, dass man so nach dem Motto, alles muss beim Alten bleiben, wir haben eine Trauerkultur, die so ein Wert an sich ist, da bin ich mit Ihnen nicht einer Meinung. Ich glaube, dass es auch in der Trauerkultur über die letzten Jahre, Jahrzehnte einen Wandel gegeben hat. Und ich glaube auch, dass manche Fragen, bitte verstehen Sie das nicht als persönlichen Vorwurf, aber ich glaube, dass manche Fragen auch eine Frage der Generationen sind. Die Generation meiner Eltern ist eine, die mit dieser Trauerkultur noch stark verwachsen ist, noch stark verwurzelt ist. Aber ich glaube, dass schon meine Generation eine Generation ist, die auch Trauer und Orte der Trauer anders definiert, als Sie es hier in Ihrem Änderungsantrag und Ihrem Redebeitrag gemacht haben. Also zum Beispiel für mich gilt, dass ich nicht unbedingt ein Grab auf einem Friedhof als einen Ort empfinde, an dem ich gerne um Menschen, die mir nahestehen, trauern. Für mich zum Beispiel ist dieses Modell, dass es einen Wald gibt, ein Grundstück gibt, wo ich mit Menschen auch zu Lebzeiten vielleicht gewesen sein kann, weil man kann die Friedwälder, die öffentlich zugänglich sein sollen, ja nun aufsuchen. Also für mich ist die Vorstellung, einen Ort zu haben, der ein natürlicher Umgang ist, der nicht mit Grabsteinen und Grabpflege befrachtet ist, dass es einen solchen Ort gibt, wo ich vielleicht verstreut sein kann später und meine Kinder nicht die Blumen pflanzen müssen, das Unkraut jäten müssen, sondern Trauer als einen Prozess auch erleben können, wo sie Erinnerungen in sich Revue passieren lassen. Und das ist für mich eher eine Vorstellung, wie ich Trauer und auch einen Ort der Trauer mir vorstelle. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir die Gratwanderung hier in Nordrhein-Westfalen gehen zwischen Bewahren von Werten und zwischen Öffnen hin zu neuen Werten, die deswegen nicht schlechter sind, weil sie aus einer anderen Tradition, aus einer anderen Sozialisation heraus entstanden sind. Ich glaube, dass Sie viel in Ihrem Redebeitrag hier überzogen haben. Und ich möchte an einem Punkt auch an Ihre Adresse zurückgeben, wenn Sie sagen, es wäre fatal, wir hätten hier die Selbstbestimmung vor das Menschenrecht gesetzt. Ich glaube, und vor die Menschenwürde gesetzt. Ich glaube, dass Selbstbestimmung auch sehr viel mit Menschenwürde zu tun hat. Nur wenn ein Mensch selbst für sich bestimmen kann, ist das auch Würde und ein würdiger Umgang. Und ich glaube, dass man in einem bestimmten Rahmen, da gebe ich Ihnen wieder recht, diese Selbstbestimmung auch zulassen muss. Und für mich ist Selbstbestimmung und Menschenwürde kein Gegensatz, sondern es sind zwei Bereiche, die sich ergänzen und die ineinander gleich eingreifen, die gleichwertig sind. Von daher kann ich Ihnen auch nicht zustimmen, dass bestimmte Fragen wie, ob man jetzt in einem Sarg oder einem Tuch bestattet wird, ob man verstreut wird oder ob man in einem Sarg liegt, dass das eine Frage von Menschenwürde ist. Das ist eine Definition, die ich nicht teilen würde und die ich auch glaube, die nicht dem christlichen Glauben entspringen und die auch nicht so eins zu eins in dieser Gesellschaft zu finden sind, sondern ich glaube, dass da verschiedene Bereiche miteinander vermengt werden. Ich Ich glaube, dass die Totenwürde, dass die Menschenwürde, was ist, was in dieser Gesellschaft auch anders im Zusammenhang mit Hospiz, im Zusammenhang mit Sterbebegleitung statt Sterbehilfe diskutiert werden muss. Aber ich glaube nicht, dass es daran diskutiert werden muss, ob die Kommunen die Möglichkeiten haben, Menschen anderer religiöser Herkunften wie Muslimen die Möglichkeit zu öffnen, im Tuch bestattet zu werden, ohne den großen bürokratischen Aufwand nachweisen zu müssen, dass sie Muslime sind, sondern ich finde, da muss die Regel sein, dass alle Formen nebeneinander möglich sind und zulässig sind. Und ich möchte noch konkret zu auch zwei Punkten eingehen, die Sie in Ihrem Änderungsantrag angesprochen haben. Ich glaube, auch da bauen Sie einen Gegensatz auf in der Frage, was ist denn mit den Menschen, die Sozialhilfe beziehen, der so nicht zulässig ist. Also gerade wenn ich mir das Abgeordnetenverzeichnis angucke und mir Ihre Fraktion angucke, dann sehe ich, Sie haben eine ganze Menge an Menschen, die Juristen sind und die eine juristische Ausbildung haben. Dann sollten Sie vielleicht mal in Ihrer Fraktion bei einem solchen Punkt die Frage, was ist denn überhaupt rechtlich möglich? Was kann man denn in ein Landesrecht reinschreiben, wenn es ein Bundesrecht gibt, was bestimmte Sachen definiert, vielleicht mal mit Ihren Juristen diskutieren. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir ganz klar in dieses Gesetz reingeschrieben, dass für Menschen, die Sozialhilfe beziehen, nur diese und jene ortsübliche, kulturell und so weiter und so fort Bestattungsform rechtlich möglich ist. Nur das geht nicht, Herr Post, weil Bundesrecht bricht in dem Fall Landesrecht und wir können nicht mit dem Landesrecht eine weitergehende Regelung vollziehen, die im Bundesrecht vorgelegt ist. Das geht nicht, das ist rechtlich nicht zulässig und Sie können hier nicht hingehen und uns vorwerfen, dass wir uns an Recht und Gesetz halten und erwarten, dass wir hier sozusagen einen Rechtsbruch vollziehen. Das finde ich nicht zulässig, das finde ich unlauter und ich wünsche mir da, dass Sie gleich mit Ihren Juristen in der Fraktion dieses Rechtsproblem diskutieren. Wir haben es im Ausschuss angesprochen, wir haben es Ihnen auch da schon erklärt, genauso wie den anderen Punkt. Wir wollen keine Friedhöfe privatisieren, sondern es ist die Möglichkeit für die Kommunen, sich Dritter zu bedienen. Das ist etwas anderes. Das besteht in einem ganz anderen rechtlichen Rahmen. Bitte machen Sie sich da juristisch schlau, statt weiterhin Punkte aufzugreifen und immer wieder vorzutragen, die nicht wahr sind, weil dadurch werden sie nicht wahrer. Letzter Punkt, der ganz problematisch ist, eigentlich auch aus Sicht der Kirchen. Sie gehen bei dem Paragraph 15 hin und streichen die Ausnahme oder wollen die Ausnahmeregelung streichen. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wofür diese Ausnahmeregelungen so wichtig sind. Die sind zum Beispiel wichtig, damit die Kirchen, wie zum Beispiel im Kölner Dom, ihre Würdenträger bestatten können. Wenn Sie diesen Absatz streichen, dann verwehren Sie den Kirchen diese Möglichkeiten. Das ist nicht in unserem Interesse, ich denke auch nicht im Interesse der Kirchen. Deswegen auch da mein Appell an Sie, überdenken Sie Ihre Änderungsanträge. Und allein diese drei Punkte zeigen mir, dass der Vorwurf einer Beratung, die wir jetzt praktiziert haben, auch zwischen den Koalitionsfraktionen und einem manchmal vielleicht doch noch mal innehalten und überlegen, geht das mit den Änderungen doch richtig war. Ich finde es war richtig, dass wir uns Zeit gelassen haben für unsere Änderungsanträge und Sie wollen die Überweisung noch mal in den Ausschuss. Wir können gerne im Ausschuss noch mal darüber reden, nur ich denke, es wird sich an der grundlegenden, an dem Verständnis davon, was brauchen wir an Wandel in der Trauerkultur, gar nichts ändern. Das ist eine grundlegende andere Auffassung und ich glaube, für Nordrhein-Westfalen ist es auch wichtig, dass wir daran festhalten, weil wir damit die Gratwanderung, wie ich finde, sehr gut vollziehen, wie gesagt, zwischen alten Trauerformen, Tradition und zwischen Moderne. Und ich glaube, dass das für dieses Land ein hervorragendes Gesetz sein wird. Danke.
Vielen Dank, Frau Steffens. Für die Landesregierung hat jetzt das Wort Frau Ministerin Fischer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, als wir mit den parlamentarischen Beratungen begonnen haben, waren wir durchaus bewusst, dass wir sicherlich durchaus schwierige Diskussionen vor uns haben, die einfach ungewohnt sind. Ich hatte mich vorher sehr viel im Detail zwangsläufig mit dem Gesetzentwurf ja befasst und beschäftigt und es war absehbar, dass dies keine normale Diskussion werden würde. Denn ein Bestattungsgesetz befasst sich überwiegend mit Fragen, die sich natürlich in Alltagserfahrung entziehen. Und darunter sind unvermeidlich auch grundsätzliche Fragen des Menschseins, Sinnfragen, die viel tiefer uns alle beschäftigen und im Innersten berühren, uns aufwühlen und umtreiben als manche andere Fragen, die wir hier in diesem Parlament beraten. Weil das so ist, habe ich gehofft, dass wir mit den Themen des Gesetzentwurfs offen und sachlich umgehen werden. Ernsthaft, nachdenklich, im gegenseitigen Respekt und losgelöst auch von politischen Ritualen. Solche Beratungen hätten uns meines Erachtens sehr gut getan, auch in den Augen der anderen Länder, die mit einer sehr großen Aufmerksamkeit unsere Beratung und unsere Debatten verfolgen. Gerade bei Themen wie bei den neuen Bestattungsformen geht es auch darum, den gesellschaftlichen Konsens neu auszuloten. Politik hat dabei meines Erachtens die Aufgabe, den rechtlichen Rahmen so festzulegen, dass Bürger und Bürgerinnen ihre Wünsche und Vorstellungen auch leben können. Es gab anfangs Signale, auch von der CDU, dass ein solcher sachgerechter und sensibler Umgang mit dem Bestattungsgesetz gelingen könnte. Leider sind diese Signale im Laufe der Beratung sehr schnell verpufft. Tatsache ist, die CDU hat die Beratung des Bestattungsgesetzes konsequent an ihren parteipolitischen Interessen ausgerichtet. Es entstand oft der Eindruck der Inszenierung eines gesellschaftlichen Kulturkampfes. Sie haben den Untergang des Abendlandes an die Wand gemalt, wo der sachorientierte, dem Gemeinwohl verpflichtete, vernünftige Diskurs gefordert gewesen wäre. Dabei haben Sie sich zu vollkommen abwegigen Äußerungen hinreißen lassen, die ich auch heute noch ehrlich gesagt empörend finde. Menschenunwürdig hatte Dr. Rüttgers den Gesetzentwurf genannt und gleich eine Klage vor dem Verfassungsgericht angekündigt, auf deren Begründung ich heute noch mit einigem Interesse warte. Eine technische Anleitung zur Menschenkörperbeseitigung, bei der es um eine kostengünstige Beseitigung der Biomasse Leichnam gehe, so Herr Henke. Und Frau van Dinter scheute sich nicht, Vergleiche zu einer TR-Luft zu ziehen. Bis heute stehen diese verbalen Missgriffe im Raum, ohne ein Wort des Bedauerns. Sehr geehrte Damen und Herren von der CDU, wer solche Vergleiche und Überzeichnungen und meines Erachtens Missgriffe benutzt, wer solche Worte wählt, wer so denkt, ich glaube, das empört mich regelrecht und erschreckt mich gleichzeitig. Davor schaudert mich, ehrlich gesagt. Aber Ihr verkrampftes Bemühen um parteipolitische und individuelle Profilierung hat auch grundsätzliche Unterschiede zwischen Ihnen und uns aufgedeckt. Und zwar Unterschiede, die weit über das Bestattungsgesetz hinausgehen. Grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen über das Verhältnis von Staat und Bürger, über die Vorstellung von menschlicher Freiheit und Mündigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass Politik danach streben muss, den Menschen ein Stück mehr Freiheit zu schaffen, Freiheit zur Teilhabe und zur Selbstbestimmung. Das, meine Damen und Herren von der CDU, ist ein ganz wesentliches Erbe und ein zentraler Auftrag unserer abendländischen Kultur. Sie dagegen wollen den Menschen vorschreiben, wie sie leben, was sie glauben und wie sie mit dem Sterben umzugehen haben. Sie maßen sich an, über die Lebensmodelle und Wertevorstellung der Menschen zu richten, ihnen die richtigen Werte zu zeigen und den angemessenen Umgang mit Tod und Trauer als Staat vorzugeben und zu reglementieren. Damit sprechen sie den Menschen Recht, Fähigkeit und Willen ab, auf eigenen Wegen zu persönlichen Werten, Überzeugungen und zu Glauben zu finden. Stattdessen machen sie sich zu ihrem Vormund, auch und gerade in den letzten Fragen des menschlichen Seins. Das, meine Damen und Herren von der CDU, ist eine mehr als unangemessene Beeinträchtigung, Beschränkung von Freiheit und Verantwortung, für die sie angeblich eintreten. Umso mehr freue ich mich, dass dieses Gesetz, so wie es von der Parlamentsmehrheit getragen wird, deutliche Zeichen setzt. Für eine Bestattungskultur, die dem Wunsch der Menschen nach mehr Selbstbestimmung Rechnung trägt und zugleich dem gesellschaftlichen und kulturellen Konsens verpflichtet bleibt. Die Beratungen haben dabei abseits des parteipolitischen Tamtams der CDU eine ganze Reihe weiterer Klärungen gebracht. Ich will nur einige Stichworte dazu nennen. Das künftige Bestattungsrecht für Tod und Fehlgeburten, das von vielen dringlich gefordert wurde, ist nun präziser geregelt und kann damit in diesen belastenden Situationen eine zusätzliche Hilfe sein. Wenn Eltern dies wünschen, können sie ihre tot- und fehlgeborenen Kinder auf dem Friedhof bestatten. Äußern sich die Eltern zu dieser Frage nicht, müssen die jeweiligen Geburtseinrichtungen die tot- oder fehlgeborenen Kinder bestatten. Bei der Beisetzung der Totenasche öffnet sich das Bestattungsgesetz behutsam den Wünschen nach neuen Formen der Bestattung. Künftig wird es auch möglich sein, die Asche auf einem besonderen Feld des Friedhofs zu verstreuen oder sie außerhalb eines Friedhofs ebenfalls zu verstreuen. Voraussetzung dafür ist immer, und das ist das Entscheidende, ein entsprechender letzter Wille des Verstorbenen. Bei der Verstreuung oder Beisetzung außerhalb eines Friedhofs entscheiden die Behörden anhand weiterer klarer Maßstäbe. Es dürfen keine bodennutzungsrechtlichen Einwände bestehen. Der Beisetzungsort darf nicht in einer Weise genutzt werden, die der Totenwürde widerspricht. Und der Ort muss öffentlich zugänglich sein. Beibehalten wird zudem die Ausnahmeregelung des Feuerbestattungsgesetzes, die als Auffangregelung für Fälle mit besonderen Umständen dient. Gegen diese neuen Bestattungsmöglichkeiten ist vor allem von Friedhofsträgern und Bestattungsgewerbe eingewandt worden, Hinterbliebene würden künftig danach trachten, Verstorbene möglichst billig beizusetzen, auch unter Missachtung ihrer Würde. Traditionelle Bestattungsformen würden in der Folge unbezahlbar teuer. Ich halte diese Einwände ehrlich gesagt nicht im geringsten für stichhaltig. Zum einen können nur die Verstorbenen selbst und nicht die Hinterbliebenen diese neue Bestattungsweisen in ihrem letzten Willen veranlassen. Zum anderen gibt es keine Anzeichen, dass sich die große Mehrheit der Bevölkerung abrupt von traditionellen Bestattungen abwendet. Täte sie es aber, dürfte der Staat einer solchen Entwicklung wohl kaum unter Hinweis auf die Haushaltsinteressen der Friedhofsträger entgegentreten. Das Gesetz wird es den Friedhofs- bzw. Krematoriumsträgern überlassen, ob und gegebenenfalls für welche Bestattungen sie einen Sargzwang begründen bzw. Ausnahmen zulassen. Eine landeseinheitliche Gesetzesregelung ist dafür weder nötig, noch wäre sie klug. Die Entscheidung soll den örtlichen Verantwortlichen überlassen bleiben, die, da bin ich mir sicher, damit verantwortungsbewusst umgehen werden. Der für die Praxis wesentliche Punkt, die religionsbedingte Ausnahme, war und ist in der Diskussion nicht streitig. Wer darüber hinaus eine grundsätzliche Abkehr von der christlich-abendländischen Kultur vermutet, täuscht sich schon unter historischen Aspekten. Denn vorherrschend ist die Sargnutzung bei uns erst seit etwa 200 bis 250 Jahren. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich auf einen zweiten Themenkreis eingehen, der bei der parlamentarischen Beratung eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das Verhältnis von landesweiten Vorgaben und örtlichen Handlungsspielräumen. Die Landesregierung hat sich bei ihrem Gesetzentwurf auf die primären Staatsaufgaben konzentriert. Den Gesundheitsschutz, die Aufklärung von Tötungsdelikten und den Schutz der Totenwürde. Der Gesetzentwurf hat das landesweit geregelt, was landesweit geregelt werden muss. Er lässt damit aber Raum für die örtlichen Friedhofsträger und die zuständigen Behörden, um vor Ort passgenau Lösungen zu entwickeln. Ich will dazu drei Stichpunkte nennen. Es ist dabei geblieben, dass sich Friedhofsträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben privater Dritter bedienen dürfen. Die Gesamtverantwortung der Träger wird dadurch nicht berührt. Sie vergeben lediglich partielle Arbeitsaufträge an Dritte. Auf Vorschlag des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes ist in den Beratungen auch eine Regelung für solche Friedhöfe gefunden worden, die in der Art der sogenannten Friedwälder geführt werden. Das Gesetz wird den Friedhofsträgern zudem auch eine widerrufliche Übertragung ihrer Feuerbestattungsanlagen auf Dritte ermöglichen. Ich habe es immer wieder gesagt und sage es auch noch einmal. Das Gesetz öffnet hier Möglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Keine Kommune und kein kirchlicher Friedhofsträger ist verpflichtet, sich Dritter zu bedienen, Begräbniswälder einzurichten oder Feuerbestattungsanlagen auf Dritte zu übertragen. Ich finde es bis heute, vorsichtig gesagt, irritierend, dass diese zusätzlichen Gestaltungsspielräume ausgerechnet aus dem kommunalen Raum zum Teil kritisiert werden. Es wird jedoch zunehmend erkannt, dass die öffentliche Verantwortung dadurch tatsächlich nicht infrage gestellt ist. Das gilt auch für die Einrichtung und den Betrieb von Begräbniswäldern. Die nun vorgesehene Regelung sichert den notwendigen gemeindlichen bzw. kirchlichen Einfluss. Sie gewährleistet die Beachtung der öffentlichen und privaten Interessen und die öffentliche Zugänglichkeit. Durch die Eintragung ins Grundbuch wird zudem sichergestellt, dass die Totenruhe selbst dann nicht gestört wird, wenn der private Betreiber aus welchem Grunde auch immer ausfiele. Meine Damen und Herren, als Ergebnis der Beratungen wird das Bestattungsgesetz vor allem für Regelungen, die in besonderem Maße diskutiert worden sind, eine Überprüfung nach 5 Jahren vorschreiben. Ich halte dies gerade angesichts der schwierigen Abwägungen, die in einzelnen Fragen erforderlich waren, und den gesellschaftlichen Entwicklungen, denen auch künftig Rechnung zu tragen ist, für eine sehr kluge Regelung. Das Verfahren stellt sicher, dass die praktischen Konsequenzen dieses Gesetzes beobachtet und ausgewertet werden, und es hält die Möglichkeit offen, zu einem späteren Zeitpunkt eine vorübergehende Aufbewahrung der Totenasche außerhalb eines Friedhofes zu erlauben, wie dies der Gesetzentwurf ursprünglich vorgesehen hatte und wie dies nicht wenige Menschen, jedenfalls mehr sogar, als ich es zunächst selbst gedacht hätte, dies auch wünschen. Und zum Abschluss, meine Damen und Herren der CDU, möchte ich eins deutlich klarstellen. Alle, die hier an diesen Beratungen teilgenommen haben, haben eins im Ziel gehabt, nämlich mit Sicherheit die Totenwürde zu achten und die Wahrung der Totenruhe auch zu achten. Und ich glaube, es besteht kein Recht im Rahmen der Debatten, weder im Rahmen der Beratung noch heute hier in den Debatten, einem von uns die Schätzung und Achtung einzelner Werte in Abrede zu stellen. Das ist eher abschneidend, wie Sie zum Teil diese Diskussion geführt haben.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort Frau Kollegin Dr. Dreckmann.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei der öffentlichen Anhörung, bei der Expertenanhörung zu diesem Gesetzentwurf haben uns die Rechtsmediziner, aber auch andere Mediziner eindringlich erklärt, wie wichtig eine zweite Leichenschau ist, eine gründliche Leichenschau, weil so wie es jetzt die Regel ist, dass der Arzt gerufen wird zu einem Verstorbenen und dann relativ schnell den Tod bescheinigt, nicht sein kann. Eine ordentliche Leichenschau setzt voraus, dass der Arzt den Verstorbenen unbekleidet ansieht und in allen Körperöffnungen nachsieht. Eine solche Leichenschau ist in dem privaten Umfeld, wie dies in den meisten Fällen passiert, und auch im Krankenhaus nicht die Regel. Wir haben damals wirklich uns intensiv überlegt, wie wir das ändern können, und sind der festen Überzeugung, dass nur eine zweite Leichenschau hier Abhilfe schaffen kann. Es werden, und das ist keine böswillige Unterstellung von meinem Kollegen Stefan Romberg, es gibt in diesem Land wirklich Fälle, wo Angehörige auf einfache Weise einen zu Pflegenden töten. Das passiert. Das passiert nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt auch die Fälle, dass Ärzte eigene Fehler nicht zugeben, auch vertuschen. Das ist menschlich. Sowas passiert. Und diese Fehler können nur durch eine gründliche zweite Leichenschau aufgedeckt werden. Und nun zu den Kosten. Die zweite Leichenschau würde 50 Euro kosten. Dieses finden wir, kann man den Hinterbliebenen zumuten. Sie bezahlen ja diesen Beitrag auch heute schon bei der Feuerbestattung. Ich bitte also wirklich nachdrücklich unserem Gesetzentwurf zuzustimmen in dieser Hinsicht. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass sich alle Fraktionen nach der Anhörung bei der ersten Sitzung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales einig waren, dass in dieser Hinsicht etwas passieren muss. Übrigens auch die Vertreterin des Ministeriums.
Vielen Dank, Frau Dr. Dreckmann. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, sodass wir jetzt zur Abstimmung kommen können in mehreren Schritten. Wir beginnen zunächst mit der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, das ist die Drucksache 300. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge empfiehlt in Ziffer 1 seiner Beschlussempfehlung, die Drucksache 3748, den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP abzulehnen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Vielen Dank. Wer enthält sich? Danke sehr. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP mit den Stimmen von SPD, CDU und Bündnis 90 Grüne gegen die Stimmen